Klein, aber hart.
So, damit herzlich willkommen. Hallo, da sind wir wieder. Etwas verspätet. Dass wir immer zu spät kommen müssen, das ist doch furchtbar, oder?
Tja.
Aber trotzdem, umso mehr von Herzen, euer Podcast für die ganze Familie mit der Christine.
Du sprichst schon wieder so ein bisschen gesprächig.
Ja, natürlich, wir sind ja auch.
Wenn du Michael sagst, habe ich immer das Gefühl, ich müsste jetzt mein Zimmer aufräumen gehen.
Ja, redet auch gerade so ein bisschen so, ne? Wie so ein Lehrer.
Mhm. Nö, gar nicht. Dass wir immer zu spät kommen müssen, das ist einfach nur, dass ich versuche, ein bisschen devot zu sein, weil wir schon wieder den Abgabetermin versammelt haben.
Ja.
Also pünktlich, wir wollten ja eigentlich letzte Woche einen Podcast machen, das hat dann irgendwie nicht geklappt, weil irgendwas dazwischen kam, irgendwie Stress, irgendwie Hektik hier im Radio und da noch eine Veranstaltung und dort noch ein Termin. Und dann waren wir ja zwischenzeitlich auch in London unterwegs.
Ja. Ach, ihr wart zur Krönung eingeladen, ne? Oder?
Natürlich dienstlich.
Nee. Ich dachte schon, was leuchtet da auf deinem Kopf? Übrigens, der Mann, der jetzt spricht, das ist unser André, ne? Wir wollen ja jetzt auch alle vorstellen.
Ja. Nein, ich war tatsächlich eine Woche vor der Krönung in London. Also an dem Wochenende, als London im schönsten Sonnenschein erstrahlte. Also es war wirklich toll, wir hatten blauen Himmel und ich war ja noch nie da. War ein Geburtstagsgeschenk. Und ich war einigermaßen positiv überrascht von der Stadt.
Ja,
also, das klingt ja begeistert.
Ja, ich bin nicht mit so großen Erwartungshaltungen hingefahren. Das Erste, was mir aufgefallen ist, das fand ich ein bisschen abstoßend, ehrlich gesagt, dass so, wenn du an der Themse bist und dann hast du so diese Skyline, das ist ja toll, dass man einerseits, also das Besondere an dieser Stadt, dass man einerseits so diese moderne Skyline hat, ja, Hochhäuser und sehr viel Glas und auf der anderen Seite eben so den Tower und die Tower Bridge und Westminster natürlich. Also das so alt und neu dort so direkt so unmittelbar aufeinandertreffen, aber dass die mitten in diese Themse ein riesiges, wirklich überdimensional großes, also für mich zumindest in der Wahrnehmung, Kriegsschiff gelegt haben. Ja, da kannst du das irgendwie ein Museum inzwischen und das ist eigentlich das bestimmende Bild und das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen verstört. Da habe ich mir gedacht, wieso machen die das? Warum liegt hier? Also wenn das hier so ein bisschen außerhalb irgendwo, dass man sagt, hey, da kannst du mal dorthin fahren, nimmst du Buslinie 73 und dann hast du dort an der Themse ein Kriegsschiff und das kann man besichtigen. Aber praktisch mittendrin in der City, also dort, wo alle Highlights im Grunde genommen sind, so bildbestimmend und bildfüllend, so ein riesiges Kriegsschiff, also das ist schon ein bisschen seltsam. Aber gut, das sagt vielleicht auch ein bisschen was über das Land aus, über die Kolonialmacht Großbritannien, über das Commonwealth, ja, die einstige Weltmacht England. Und vielleicht ist denen das wichtig, dort dieses Kriegsschiff liegen zu haben, in der Themse. Das dort immer liegt, habe ich mich aufklären lassen. Das fand ich ein bisschen komisch.
So mitten in der Stadt? Also wäre so, als würden wir einen Panzer irgendwo mitten reinstellen. Ne?
Ja, so vor das Brandenburger Tor oder so, ne? Oder wo so irgendwo so ein Highlight ist, wo alle hingehen, wo alle hingucken.
Wobei, ich habe letztens gesehen, in einer chinesischen Stadt gibt's mitten in der Stadt einen riesigen Flugzeugträger. Und das ist gar nicht mal irgendwie eine großartige Hafenstadt oder ähnliches. Die haben einfach ein Hotel in Form eines Flugzeugträgers gebaut, weil sie das irgendwie toll fanden. Hat wohl aber auch nicht so ganz funktioniert. Inzwischen ist es geschlossen.
Aha, okay, alles klar. Also das scheint dort zu funktionieren an der Themse. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt dauerhaft ist, ob das da schon immer liegt, das Schiff. Kriegsschiff irgendwie, das bis vor, weiß ich jetzt nicht genau, 20, 30 Jahren wohl noch aktiv war, noch unterwegs war. Ein Riesenteil. Und ich habe mir nur gedacht, soll der Russe nur kommen.
Ja, also London ist geschützt.
Großbritannien ist vorbereitet. Und dann haben wir einen Riesenfehler gemacht. Ich war da ein bisschen krank und hatte mich ein bisschen erkältet und dachte, ja, jetzt hast du alles gesehen von der Stadt. Ja, tolles Wetter, wunderbar, schöne Eindrücke, alles super, schönes Hotel. Komm, lass uns jetzt mal ans Meer fahren. Ich möchte gerne einmal am Kanal gewesen sein. Ja, also so ein der Meerenge zwischen Frankreich und Großbritannien. Und dann sind wir nach Brighton gefahren, das berühmte Seebad Brighton, auf der Suche nach etwas Ruhe, nach etwas Landschaft.
Du kennst das schon, oder was?
Etwas Landschaft, ja. So ein bisschen grün, ja, hat man ja auch, verbindet man ja auch so ein bisschen mit Großbritannien, mit England.
An Südengland
gedacht. Ich habe so verträumt und so an der Küste, richtig.
Und dann Brighton ausgesucht.
Und dann nach Brighton gekommen. Und du lachst. Du kennst es.
Genau. Ja. Da fahren die ganzen Londoner Studenten hin zum Feiern am Wochenende. Und genau so sieht's da auch aus. Also Brighton ist kotzhässlich.
Also ich hoffe nicht, dass das Studenten waren. Also wenn das die Eliten der Zukunft sind, dann ist es Großbritannien arg bestellt oder um den ganzen Westen.
Du meinst wie diese
hübsche Ballermann, ja?
Das ist wie Ballermann, ne?
Die hübsche Küstenstadt Arenal, El Arenal bei Palma, ja, da wo man einfach mal rausfährt, um romantisch an der Küste zu liegen.
Ja. Mhm. Es war wie Ballermann, aber ich sag das ja in dem Podcast, hört ja keiner, nur eben was die Menschen angeht, einfach unansehnlicher. Ja, also das war, ja wirklich, das war, also ich habe selten auf einem Haufen so viele, so ganz, ganz viele Menschen gesehen, wo man wirklich dachte, hier ist nicht ein attraktiver Mensch dabei, weder Frauen noch Männer. Also war jetzt so meine Wahrnehmung, vielleicht war das auch gerade ein ungünstiger Moment, aber ja, alles voll, dieser Strand, erstmal riesengroße Kieselsteine, also auch kein schöner Strand, alles voll mit Menschen, dann nicht ein einziges Restaurant oder jetzt so Imbiss, wo man sagen würde, da ist es gemütlich, da setze ich mich mal zwischen die Massen und trinke ein Bier in Ruhe oder ein Aperol Spritz oder was auch immer. Es war alles wirklich so auf billig Imbiss, auf Fisch und Chips, wirklich die ganze Strandlinie. Dann erstmal vor der Strandlinie, du hast also praktisch direkt vor dieser, ja Promenade kann man das nicht nennen, war halt irgendwie im Weg, wo dann diese Fisch und Chips Imbisse waren, wo dann hunderte, tausende Menschen davor standen, lagen, saßen, zum Teil ziemlich besoffen waren. Und dann direkt dahinter hast du eine vierspurige Straße, wie eine Autobahn, total laut stinken, die Häuser dort auch direkt an dieser Strandlinie, alles total ungepflegt, zum Teil auch wirklich in die Jahre gekommen und wo eben wirklich der Lack abblättert, also der Putz und also selten einen so abstoßenden Ort gesehen wie Brighton, muss ich jetzt mal sagen. Ich war total enttäuscht. Vielleicht empfinde ich es auch nur deshalb oder empfinden wir es als so abstoßend oder haben es als so abstoßend empfunden, weil du mit einer ganz anderen Erwartungshaltung hingefahren bist. Eben
Brighton,
so.
Aber das weiß man doch eigentlich, Brighton. Dass die Brighton, weiß man doch, dass die da feiern fahren. Ja? Dass das jetzt nicht hab so nicht die Hochkultur und das verträumte Dörfchen ist.
Also ganz schlimm. Naja, gut, und dann ist es dort auch mal ein bisschen kälter, ne? Logisch so, von der Nordseeluft, die da so rüber weht. England sage ich schon, London hatten wir also bestimmt knapp 20 Grad an diesem Wochenende. Am Wochenende drauf, als dann die eigentliche Krönung war, hat es ja dann geregnet und genieselt. Ja, bei uns waren es wirklich 20 Grad in London, aber dort an der Küste war es dann auch kalt. Naja.
Also nicht so mega.
Also nicht so empfehlenswert, kann man sagen. Habt ihr schon wieder einen kleinen Mehrwert für alle, die es vielleicht auch mal vorhatten im Leben und so sagen, wenn wir drüben in London sind, müssen wir auch Brighton mal besuchen. Nee, weglassen.
Naja, es sei denn, andere. Man mag das. Vielleicht also ich meine, wenn man so feiern will und so, dann.
Ja, die Engländer sind da nochmal spezieller, ne? Die, also dagegen sind wir Laien im Feiern, also die können mal so richtig. Ja, schön ist es nicht. Also nee. das muss man sagen. Ersten,
also ich kenne das, ich habe ja mal eine Weile auf den Kanaren gelebt und meine Schwester lebt da ja auch und arbeitet auch im Tourismus und so in diesen großen Hotels, so All-Inclusive und so weiter. Die ersten, die auf der Tanzfläche sind, völlig egal welche Musik, also bei diesen Animationsabenden, sind immer die Engländer. Und auch völlig egal welches Alter, ob das die englischen Omis sind oder die englischen jungen Mädels, die ersten sind immer die Engländer.
Ja, aber ist doch schön, dass die direkt mitmachen.
Ja, deshalb sind halt gut dabei, ne?
Ja. Ich habe ja immer das Problem in England mit ihrem Bier. Also ich meine, abgesehen davon kann man sich streiten, welches Bier besser oder schlechter schmeckt. Aber allein dieses, dass die ja keinen Eichstrich haben, sondern das immer ganz voll machen müssen, damit sich keiner beschwert und möglichst keinen Schaum, damit also wirklich hinterher keiner sich beschweren kann, es wäre zu wenig Bier im Glas. Und dafür ist das aber so voll, dass du es noch nicht mal von der Theke hochnehmen kannst. Und es gibt ja keinen Service in den meisten Kneipen, Bars. Du musst das also dir immer selbst holen. Und dann schlabberst du dir erstmal alles drüber. Und also das, wie das die Engländer hinkriegen, da habe ich dann doch kulturell ein bisschen Achtung vor, weil das finde ich ganz schlimm.
Die lassen tropfen.
Wahrscheinlich.
Die lassen schlabbern.
Es klebt alles.
Lassen es laufen. Die sagen sich, ist ja auch egal. Ja, wir waren dann auch in einem Pub. Das kann ich empfehlen. Ach Gott, ich habe den Namen von dem Pub vergessen. Ich glaube, das ist der einzige Laden, wo du in Brighton hingehen kannst.
Starbucks.
Ah, Mist, aber das findet man im Reiseführer. Die haben auch jeden Abend Live-Musik und dort schmeckt das Guinness ja gut. Also das kann man machen. Aber du hast schon recht, Michael. Ja, man muss schlabbern lassen dann eben. Ne? Es wird dann auch voll später. Man muss schlabbern lassen. Und da geht's dann einigermaßen. Die haben dann auch direkt eine Security davor. Da habe ich gedacht, was denn hier das? Warum haben die Security? Ja, die wollen einfach nicht, dass dann diese Horden, die eben dort am Strand rumlagen, dann so bis 18, 19 Uhr, wenn es dann langsam dunkel wird, jetzt um die Jahreszeit, dass dann diese Horden dann in die Pubs einfallen. Ich glaube, das wollen die Pubs dann einfach nicht. Und deswegen haben die Security und Einlassdienst auch vor den Pubs. Also in Brighton zumindest.
Ja, aber da kann man direkt auch den Mehrwert mitgeben als Tipp. viel gefährlicher als so ein betrunkener, bulliger, auftrainierter, muskulöser Engländerhaufen ist einfach noch der Junggesellinnenabschied.
Ja,
also so,
ja.
So sechs Hühner aufeinander. Vorsicht, Reis ausnehmen.
Du sagst es, ganz viele, ja. Ganz viele Junggesellenabschiede und ganz viele Mädels, ganz viele
die
Frauen.
Auch noch ja. Frightened.
Oh, irre. Und eine sieht aus, wie die andere heißt. Ich sag, also das ist nicht böse gemeint. Das ist auch nicht, keine Ahnung. Nein, das ist
jetzt
nicht böse.
Es ist eine Geschmackssache.
Es sind Beobachtungen. Genau. Ja. Es war auch so, als ich die ersten Male in England war, da haben alle Mädels, ja, sagen wir mal, auch nicht gerade die Oxford-Studentinnen, sondern ja. Viele Mädels hatten diesen Donut oben auf dem Kopf. Also das war so der Kring, das war die Modewelle damals, wo man immer dachte, ach guck, schön, dass man das lenkt auch ab. Also dann guckt man nicht mehr so ins Gesicht.
Ja. Was seid ihr denn so schon?
Ich denke, das hat was mit dem Wetter und der Ernährung zu tun. Also die Ernährung ist ja nur wirklich nicht, also damit ist es nicht so weit her dort auf der Insel und deswegen sehen die vielleicht auch alle ein bisschen anders aus und dann relativ wenig Sonne. Also dann so dieses weiße Fleisch und so bei den Frauen und Mädchen, wo ich dann die ganze Zeit dachte, die ziehen dann auch so wenig an bei diesen Junggesellenabschieden. Und ich dachte die ganze Zeit, bedeckt euch, Mädels, bedeckt euch, zieht euch was an.
Aber vielleicht mag zieht der englische Anmann das ja. Vielleicht du, sagt der Engländer, oh Gott.
Nee, so dieses weiße Fleisch. So. Oh, nee.
Du bist nicht also, offen, du bist wirklich kulturell nicht offen. Das muss man jetzt mal festhalten.
Naja. Wie auch immer, also Brighton unbedingt vermeiden. Und ja, oder es gibt eben Menschen, die das mögen.
Ja.
Wir waren also in London dann tatsächlich schon bei den Vorbereitungen der Krönungsfeierlichkeiten dabei. Also das heißt, die Westminster Abbey war schon komplett abgesperrt. Ganz viel Fernsehen, BBC natürlich, ja, also Riesencontainer aufgestellt. Die Stadt war schon geschmückt mit ganz vielen Fahnen, mit britischen Fahnen. Und alle waren schon ganz aufgeregt.
Habt ihr auch irgendwas gekauft? Also irgendein, hier, keine Ahnung, ein Winkefähnchen oder irgendein Souvenir sowas?
Ich habe Walkers gekauft. Walkers, das sind diese berühmten Kekse, diese britischen Kekse, die wirklich lecker sind, die total schmecken. Also ist ein Nahrungsmittel von der Insel, was ich empfehlen könnte. Mhm. Allerdings, ich bin ja Traditionalist und habe mir das in der Sonderedition gekauft mit Queen Elizabeth vorne drauf. Ja. Andenken an die verstorbene Queen.
Hatte auch mit der Krönung nichts zu tun. Also
hatte mit der Krönung nichts zu tun.
Sie haben ja da überall irgendwelche Schlüsselanhänger und King Charles-Fähnchen sowas habt ihr nicht.
Nee, das hat man nicht.
Aber bist du dir sicher, dass du dann die Kekse mit ihr kaufst und nicht die frischeren mit dem Charles drauf?
Ja, das haben wir recht,
also,
ja.
Entschuldigung. Also, du weißt, du fährst an die falschen Orte, isst die falschen Kekse. Du bist ja überhaupt nicht lebensfähig.
Ja, immer zu spät, ne? Dass wir immer zu spät kommen.
Dass wir
immer zu spät kommen müssen. Das war ja der Satz, den die Lippenleser bei ihm abgelesen haben, dann am Tag der Krönung, als er dort in seiner Kutsche vor der Westminster Abbey stand, vor der Kapelle mit der Camilla, und er hat geschimpft. Und gesagt, dass wir immer zu spät kommen müssen. Immer ist irgendwas. Ich finde es überhaupt ein schöner Titel für den Podcast hier. Immer ist irgendwas.
Irgendwas ist immer.
Obwohl, dass wir immer zu spät kommen müssen, das passt zu diesem Podcast auch wirklich zu dieser Reihe sehr gut dazu.
Definitiv, ja. Es war ja wohl so, dass Kate und William zu spät kamen. Keine Ahnung warum. Also ging da ein paar Minuten nur, 5 Minuten. Aber die konnten dann wohl die Kutsche vom Papa, also von Charles und Camilla, nicht mal überholen, und deswegen mussten sie sich einreihen, und also der König war dann schon da, ja, der Charles stand vor der Westminster Abbey und musste warten, bis William und Kate noch eintreffen.
Ach
ja. Da haben die so Lippenleser bei der BBC, ja, die das dann so, oder keine Ahnung, bei der, wie heißt die englische Bildzeitung?
The Sun zum Beispiel, ist ein ganz großer Ball.
Das BBC wird das vielleicht nicht machen. Ja. Und dann hat man wohl an den Lippenbewegungen ablesen können, dass er sich furchtbar aufgeregt hat. Ah. Dass wir immer zu spät kommen müssen. Immer.
Ja, das kennt man doch aus auch aus guten Familien, nicht nur aus dieser, sondern aus normalen Familien. Da ist das doch
wie
auch
zu Hause.
So. Ja, wie zu Hause, kenne ich auch so.
Ja, der hat auch solche Sachen auch schon losgelassen. Also zum Beispiel mit diesem Füllfederhalter, diesem Buch, mit dem er unterschreiben musste, der dann irgendwie gekleckst hat. Hat gesagt, dieses Mistding soll nie funktioniert, dieses Mistding oder irgendwie so.
Das war schon ein halber Skandal, ne? Weil das wäre also der Mutter wäre das nie passiert, dass die da so aus der Haut gefahren wäre. Und wenn du diese Szene dir mal anschaust, ja, dann zieht er so ein bisschen eine Grimasse so unter dem Motto, ah, dieser Stift ist so blöd und so weiter. Ich fand das eher sympathisch und normal. Da ist doch dieses total mechanische, was sie da zwischendurch hatte, vielleicht das Anormale. Obwohl sie hat ja zwischendurch immer so Aufblühphasen gehabt, wo sie dann auch total lustig war und humorvoll. Und es war wohl übrigens so, wie ich jetzt dann in diesem Zusammenhang auch gelernt habe, habe, dass wenn sie da in Balmoral war, in ihrem Urlaubssitz sozusagen, dann ist sie auch ins Dorf gegangen zum Einkaufen, immer mit Kopftüchlein und so weiter, und hat da immer gesagt, nee, ich bin nicht die Queen, also wenn ich hier bin, wenn ich im Urlaub bin, dann gehöre ich mit zum Dorf, dann bin ich die Elizabeth.
Ah.
Und die, also auch die Landfrauen da, die durften sie alle als Elizabeth ansprechen. Mhm.
Und da gibt's ja auch diese berühmte Anekdote, ich glaube, wir hatten sie im Podcast schon mal erzählt, als sie mit ihrem Leibwächter unterwegs war und irgendwelche amerikanischen Touristen, irgendeine Touristengruppe, hatte sie angesprochen in dieser Gegend dort und hat gesagt, Mensch, wir sind hier auf der Suche nach Spuren der Queen. Ja, also das finden wir ja total spannend, hier zu sein. Kennen Sie denn die Queen oder haben Sie vielleicht was mit ihr zu tun sogar direkt? Ja, also die haben die Queen und ihren Leibwächter angesprochen. Sie war da halt so mit ihrem Kopftuch und so weiter. Und da hat sie wohl geistesgegenwärtig reagiert und gesagt, ja, der Herr neben mir, der kennt sie persönlich, der hat öfter was mit ihr zu tun. Und dann haben die amerikanischen Touristen gesagt, oh, dürfen wir ein Foto machen? Und da hat die Queen praktisch selber die Touristen mit ihrem Leibwächter fotografiert. und die haben nicht gemerkt, dass die Queen praktisch vor ihnen steht.
Großartig, oder? Super.
Ja.
Ja, also die muss schon wirklich Spaß in den Backen gehabt haben.
Denke ich auch. Ja, also das natürlich, wir sind ja ein kleiner Wochenrückblick, das war natürlich das Ereignis der Woche, auch wenn das vielleicht nicht alle Menschen so sehen, wir haben das ja auch mitbekommen in der Woche vorher, dass es auch in Großbritannien viele Leute gibt, die sagen ja, oder die sich fragen, zu Recht fragen, brauchen wir das alles noch im 21. Jahrhundert, ja, so diese lustigen Kostüme, diese Folklore, das sah ja streckenweise, für mich hat es gewirkt, ich hatte Sendung an dem Mittag dann, als die Krönung war, und habe das also am Fernseher verfolgt, kam ja nicht raus aus dem Studio und das hatte so für mich was vom Musikantenstadel so ein bisschen, ne, wo man sich fragt, irre, Wahnsinn, 200 Millionen hat das gekostet oder soll das gekostet haben, einfach diese Zeremonie mit den ganzen Sicherheitsmaßnahmen und Vorkehrungen und Partys und Konzert und was weiß ich, braucht man das wirklich noch?
Das war ja voll, insofern brauchen es die Menschen
offensichtlich. Ja, guck mal, und weltweit wurde es geguckt, ja. Und es wurde ja weltweit wurde es geschaut und es waren Menschen auf den Straßen. Und wenn man jetzt mal rechnet, man macht das alle 70 Jahre, also wenn der jetzt so lange nochmal durchhalten würde, dann rechnet sich's vielleicht, ne?
Ja.
Das wird aber knapp.
Ja, das könnte schwierig werden.
Ja, aber nochmal, also ich will ja nicht der Spaßverderber sein.
Ja, das ist doch schön. Gönn doch den Menschen das Schöne.
Menschen finden ja da auch eine Identität und sagen, ja, wir und unsere
Kinder. Vielleicht haben sie einfach nur eine coole Zeit und finden das einfach ein bisschen schön.
Klar. Ja. Aber wenn du überlegst, sie kriegen jedes Jahr, ich glaube, von der britischen Regierung, also vom Steuerzahler, 100 Millionen wird das Königshaus bezuschusst. Sie selbst sitzen auf einem Riesenberg von Geld, Milliarden und Abermilliarden. Die haben ja unfassbar viele Grundstücke, unfassbar viel Landbesitz. Und wie gesagt, ich will jetzt nicht die Spaßbremse sein, aber das ist ja seit Wilhelm dem Eroberer, also seit 1000 Jahren, ist das Haus Windsor dort praktisch an der Macht. Und das ist ja alles, sagen wir mal ganz ehrlich, zusammengeraubt, zusammengeklaut, zusammengestohlen. Na klar, wer hat, das war ja damals, ne, wer hat die größere Armee, wer hat die schlagkräftigere Armee, und dann marschiere ich dort mal ein und klaue mir das und nehme mir das und das Land und das Land. Und übrig geblieben ist das, was wir heute als britisches Königshaus kennen. Ja, also und all diese Immobilien und so weiter und so fort, was da alles dran hängt. Also die sind schon schwerreich, kriegen trotzdem noch Geld vom Steuerzahler überwiesen jedes Jahr und betteln immer noch und sagen immer noch, es geht uns nicht so gut. Da ist natürlich die Frage berechtigt, ob man das heutzutage wirklich noch so braucht, ob das noch in die Zeit passt.
Du redest noch vom Königshaus. Ne? Ich habe zwischendurch gedacht, ach, das ist die Kirche, von der wir sprechen.
Die immer
so wenig
Putin.
Geld
ich
hab haben.
Ich habe gedacht, dass du jetzt mit Putin in
Nee, nee, aber ich dachte, guck mal, du kannst das wirklich ersetzen. Was zahlen wir an die Kirchen allesamt immer noch? Also nicht nur die Kirchensteuern zahlen, sondern ja alle anderen, wir alle anderen ja auch. Und es ist trotzdem nie genug da und sie sind immer noch, ach, wir können den Kirchturm können wir nicht retten und ach, jetzt müssen wir nochmal Spenden sammeln. Bitte spenden Sie für den Kirchturm. Und da dachte ich gerade, ja, ist so ähnlich. Aber es gibt ja auch diese Rechnung, was kostet der Bundespräsident, also das gesamte Bundespräsidialamt, was leistet der, wie viele Hände schüttelt der, was macht diese Königsfamilie? Das ist ja dann eben nicht nur der König, der irgendwo hinfährt und ein Bändchen durchschneidet, sondern die Working Royals haben ja auch hunderte von Terminen pro Jahr, wo dann auch noch die Schwester und der Bruder und so, also die fleißigste muss ja wohl tatsächlich Prinzess Anne sein, die also unglaublich viel macht. Naja, und das ist wohl, wenn man es wirklich mal richtig durchrechnet, kommen viele immer wieder zu dem Ergebnis, ach, so viel teurer als jetzt ein Macron oder ein, der ist glaube ich sehr teuer, als so ein biederer Beamtentyp wie der Herr Bundespräsident in Deutschland ist das auch nicht. Dann haben wir ein bisschen Glanz und Gloria noch mit dabei. Ne?
Ja, Ja. Habe ich mich übrigens gestern ein bisschen geärgert über Joachim Gauck, der war bei Sandra Maischberger. Und Joachim Gauck hat sich über Helmut Schmidt ausgelassen und hat ihm hat ihm Senilität vorgeworfen, hat gesagt, im Alter werden Menschen eben manchmal kindisch und ein bisschen senil. Also sagt der Gauck über Helmut Schmidt. Der Schmidt war ja oft bei der Sandra Maischberger, die haben ja sehr, sehr kluge Gespräche geführt, sehr tolle Interviews. Und ja, da ging es um die Ukraine und der Schmidt hat ihm damals 2014, 2015 schon gesagt, dass er das für sehr, sehr gefährlich hält, dass eben die EU damals gesagt hat, entweder ihr entscheidet euch für uns, also für die EU, oder ihr entscheidet euch für Russland, und dass dieses Entweder-Oder eben in der Ukraine dazu geführt hat, dass das Land zerrissen wurde und dass es eben da keinen Mittelweg gab und dass da eben erkennbar war, dass das möglicherweise in eine Katastrophe führen könnte. Und ja, das sieht eben der Gau ganz anders und hat gesagt, ja, der Helmut Schmidt, der hat damals nicht mal alle Tassen im Schrank gehabt, so sinngemäß. Ja. Der spielt sich halt so ein bisschen auf, weil du gerade bei Bundespräsident warst, ist so ein bisschen so ein grenzseniler Ideologe geworden, der Joachim Gauck. Ja, finde ich, also ein bisschen so diese mittelalterlichen Denkstrukturen, hat ja auch gesagt, es gibt in manchen Sachen eben kein Grau, da gibt es nur Schwarz oder Weiß und man muss sich für die richtige Seite entscheiden. Also wie damals so die Kreuzritter, die Kreuzfahrer, hat gesagt, das Gute muss mit dem Schwert in der Hand verteidigt werden, und wenn wir selber mal nicht so gut sind, naja, dann wird uns der liebe Gott schon vergeben, so sinngemäß. Ja? Und die anderen sind immer die Bösen und wir sind gut. Aber ich will das jetzt gar nicht vertiefen, nur weil du gerade bei Bundespräsident sagst, habe mich gestern ein bisschen drüber geärgert, dass ich Joachim Gauck jetzt auch an Helmut Schmidt abarbeitet.
Na, dann wird der Nächste kommen, der Herrn Gauck Senilität vorwirft und Alters. Ach so, nee, das hast du ja gerade schon gemacht. Genau, nee, das ja, schließt sich der Kreis ja wieder.
Ja. Grenzseniler Ideologe habe ich
gesagt. Ah ja. Ja, Grenzsenil, ach du meine Güte.
Ja, Moralprediger von Gottes Gnaden.
Ja. Wie alt ist der Gauck?
Ach, der ist bestimmt auch schon Ende 70, Micha.
Ich weiß nicht. Muss ich googeln?
Guck mal,
brauchen bitte, wir das denn?
Ja, also, jetzt kurz für die Annalen.
Joachim Gauck.
Guck mal. Geboren in Rostock, glaube ich.
Gauck, ehemaliger Bundespräsident. Soweit sind wir schon mal. 83 ist er.
83.
Guck mal an. Kleister.
Ja,
das ist doch geboren. Das ist echt ganz schön alt.
Das ist, ja. Na gut. Ja, irgendwas ist immer.
Irgendwas ist immer. Da fällt mir Singapur ein, da dürfen Politiker, da war ich ja vor kurzem, da dürfen Politiker zum Beispiel nicht älter als 55 sein.
Oh, das ist aber schon eine stolze Grenze, ne?
Weil man sich daher fragt, also die haben ja ganz viele ethnische Gruppen, ganz viele Muslime, ganz viele Hindus, die da alle auf einem relativ kleinen, na gut, Singapur ist ja im weitesten Sinne künstlich angelegt, wenn man es mal so sagen will, Stadt, die da auf relativ kleinem, engen Raum miteinander klarkommen und miteinander leben, diese Kulturen und diese Religionen. Und da ist, das bewerkstelligen die natürlich zum einen durch ganz restriktive Gesetze, also da ist eben kein Spaß, wenn man irgendwas macht. Da gibt es eben dann auch wirklich Sanktionen. Und das Parlament, oder ich weiß jetzt gar nicht, wie das heißt dort, aber diese Politiker dürfen alle nicht älter als 55 sein.
Das heißt, warte, bis sie gewählt oder ab dem Zeitpunkt, wo sie gewählt werden, oder müssen sie mit 55 aufhören? Das
weiß ich jetzt nicht so genau. Aber auf alle Fälle dürfen, also wahrscheinlich, gewählt. Eine Altersgrenze. Genau, also es gibt eine Altersgrenze und die liegt bei 55.
Das
also wahrscheinlich, wenn sie gewählt werden.
Das finde ich
genau.
Gut.
Dass sich das gar nicht so verhärtet und dass sich das irgendwann auch wieder austauscht.
Finde ich toll. Also wenn sie sich dran halten, es gibt ja in vielen Ländern sehr kluge, sehr clevere Lösungen, ja, das gab es ja zum Beispiel auch in Russland und so, ja, dass man gesagt hat, wir begrenzen die Zeit für den Präsidenten, die Legislaturperioden, ich glaube auf 2 war so, Hälfte?
Ursprünglich 2 Amtszeiten.
Und dann kommt dann eben der Autokrat und sagt, naja, Gott, machen wir jetzt Verfassungsänderung, ja, und dann kann ich bis ans Lebensende regieren, wenn ich will. Also prinzipiell, wenn der Ansatz so ist, wie er ist in Singapur, und die halten sich dran, finde ich das gut. Und ich finde auch gut, dass das jüngere Leute, wenn man sich das so anschaut, na, ich denke, weil wir gerade bei grenzsenil waren, das trifft bestimmt auf viele Politiker zu, das trifft bestimmt auf Putin zu, das trifft ganz sicher auch auf Joe Biden zu, wenn man sich das so anschaut, der hat ja in dieser Woche auch wieder, das war auch etwas kurios, es tut einem fast schon leid, der hat halt irgendwie ein Interview wiedergegeben und hat auf eine Pressekonferenz verwiesen, die dann stattfindet, wo aber gar nichts geplant war.
Ach, ja, okay.
Wo dann alle so dachten, und auch seine Mitarbeiter so, nee, es gibt keine Pressekonferenz. Wir wissen jetzt nicht genau, wie auf die Idee kommen. Das tut einem ja fast schon ein bisschen leid, aber man muss doch nur mit 82 einen Präsidenten nicht nochmal um in das Rennen, um dieses Amt schicken, oder? Ja. Also das ist, also da halte ich schon für vernünftig zu sagen, mit 55 ist Schluss.
Ja, wobei ja auch einige sagen, naja, man muss sich auch mal anschauen, der Mann ist 82, der gibt's Statements Events ab, die jetzt nicht vorgeschrieben sind, wo kein Teleprompter läuft. Das kriegen auch viele jüngere Politiker nicht hin, ne? Und der soll wohl geistig doch schon noch ziemlich fit sein. Und auf der anderen Seite, ich meine, wenn jetzt so eine Annalena Baerbock daherkommt, was haben sich alle drüber lächerlich gemacht, dass die auf dem Trampolin rumgehüpft ist und dass die doch Mutter ist und zwei Kinder hat und wesentlich jünger, und wie soll die denn schon Außenministerin werden? Das ist halt immer, ja, mal ist sie zu alt, mal sind man zu jung. Aber übrigens, weil wir gerade bei reiferen Herrschaften sind, im rentenfähigen Alter, ich habe diese Woche Martin Walker kennengelernt. Der ist inzwischen auch immerhin schon mal 76 Jahre alt.
Der Autor.
Und das ist, also da ist wirklich ein helles Köpfchen, also da hinter den Augen, die da zwischendurch immer wieder aufgriemeln und so, das fand ich total faszinierend. Also der Mann hat Geschichte studiert, auch in Oxford und Harvard war er, und hat für den Guardian geschrieben, politisch einige Bücher, Clinton zum Beispiel, eine Clinton-Biografie, eine sehr kritische, hat ja über den Kalten Krieg geschrieben, ist Historiker auch, und jetzt ist er seit 1999 im Périgord, also meine Lieblingsurlaubsregion, ja, seit vielen Jahren. Und der schreibt Krimis, nämlich über Bruno, Chef de Police, also so nette, ja, auch ein bisschen amüsante Krimis, eben im Périgord spielend, mit ganz vielen Kochrezepten und so. Ha. Und ich durfte diese Woche, weil er auf Lesereise im Moment durch Deutschland ist, durfte ich bei seiner Lesung immer seinen deutschen Teil sozusagen lesen. Also er liest immer Kapitel. Toll.
Und Micha macht Sachen.
Aha. Toll. Und das
wie kam, seid ihr zusammengekommen? Wie kam das?
Die Chefin der Buchhandlung, meiner Lieblingsbuchhandlung, kenne ich schon seit vielen Jahren. Und die hatte mir auch immer schon von ihm erzählt. Der hat es nämlich schon dreimal bei ihr gewesen, und ich wollte immer dahin, habe mir auch tatsächlich Tickets für diesen Abend besorgt, aber da machte immer jemand anders diesen deutschen Part, und ich dachte immer, boah, da hätte ich Spaß dran, das wäre toll. Und dann konnte der jetzt aber nicht, und relativ kurzfristig, eine Woche vorher, hat sie mich angesprochen und gesagt, ach, magst du das nicht machen? Und ich muss ehrlich sagen, das war jetzt gerade wie ein bisschen Abiturprüfung, Schulprüfung nochmal, ich war echt ein bisschen aufgeregt, und es hat total Spaß gemacht, und das ist so ein toller Typ, super spannend, was der erzählen kann. Also da denkt man sich, nee, also weil wir jetzt gerade eben bei älteren Herrschaften waren, die irgendwie komische Sachen erzählen, überhaupt nicht. Und was der sich alles erstens noch antut und zweitens liest und recherchiert und so weiter, ist schon Wahnsinn.
Okay, cool. Also Kommissar Bruno, ja, nochmal für alle, die es jetzt vielleicht auch nicht kennen. Mhm. Ja, ich oute mich jetzt, ich kenn's nicht. Wie heißen die Bücher? Also gibt's in Deutsch natürlich, ja.
Die gibt's in Deutsch und hat auch riesige Verkaufszahlen hier in Deutschland.
Ja, ich
schäme mich. Er hat, was ich ein bisschen
fast... Wie heißen die Bücher nochmal? Ich wollte nochmal nachfragen. Also gibt eine Reihe.
Es gibt eine ganze Reihe, genau. Die heißen alle, da ist immer sozusagen ein bisschen der Untertitel Bruno, Chef de Police. Und es gibt, also heißt auch der allererste Band. Und dann gibt's Schwarze Diamanten, dann geht's mal um Trüffel. Und er hat immer in den Büchern was Historisches mit dabei. Also im neuesten Buch, aus dem wir jetzt da gerade gelesen haben, geht's zum Beispiel um den Katalonien-Konflikt in Spanien. Und es gibt aber auch ganz viel über Indochina-Krise, über Frankreich im Kolonialismus, über also wirklich immer so ein Thema noch mit drin, dann ganz viele Kochrezepte, dann ganz viele so nette Charaktere, Anekdoten, und die lesen sich einfach wirklich sehr, sehr nett und amüsant weg. Und er hat tatsächlich jetzt von der französischen Regierung sogar eine Medaille verliehen bekommen, weil die Tourismuszahlen im Périgord durch die Decke knallen, seitdem seine Bücher sich so verkaufen. Was ich natürlich jetzt ein bisschen kritisch finde. Ne?
Weil jetzt alle zu dir kommen. Also genau. Euer Feriendomizil. Aber wie heißt der, Paul Walker?
Martin Walker.
War der andere. Das war der ums Leben gekommen ist. Der
genau, richtig. Martin Walker. Kommissar Bruno.
Okay, alles klar. Nee, interessant. Also natürlich gibt's sowas wie Altersweisheit, logisch. Ja, wir sind ja auch nicht mehr so weit davon entfernt. Ich habe jetzt diese Woche...
Es gibt auch Altersstarrsinn.
Ne? Es gibt auch Altersstarrsinn, natürlich. Ich habe diese Woche gelesen Manfred Krug, Ich bin zu zart für diese Welt. Das ist der zweite Teil seiner Tagebücher. Den ersten Teil hat er, also nicht er natürlich sowieso nicht, er ist ja seit 2016 tot, der Manfred Krug. Der erste Teil wurde, weiß gar nicht genau, wann der veröffentlicht wurde. Also jetzt jedenfalls der zweite Teil seiner Tagebücher. Da geht's so um die Jahre 98, 99, 2000, so in der Ecke. Das heißt, Manfred Krug hat das 61., 62. Lebensjahr etwa erreicht, ist nochmal Papa geworden gerade, also hat ja ein Doppelleben dann geführt, was dann aufflog. Das heißt also, jahrzehntelang war er mit seiner Ottilie verheiratet, auch bis an sein Lebensende, bis an ihr Lebensende, und hat dann aber eben etwas ich will mal sagen, gesetzteren Alter dann eben noch eine junge Schauspielerin kennengelernt, die Petra, und mit der hat er dann mit 60 Jahren, glaube ich, noch ein Mädchen bekommen, ein Kind bekommen. Also das ist so passiert in seinem Leben, und war ja damals noch irre viel beschäftigt, war ja die Werbeikone von der Telekom, wir mit Ron Sommer, so die ganzen Geschichten, Tatortskommissar und so weiter, ganz viele Sachen, ganz viel Musik gemacht, etc. Und er beschreibt also so im Tagebuch diese Zeit 98, 99, 2000. Sehr spannend, sehr interessant. Also für alle, die sich so ein bisschen für die Zeitgeschichte interessieren, aber auch so für das ganze Thema, ja, Kultur, Berlin, West-Ost, war ja der beste Kumpel von Jurek Becker. Jurek Becker, da hat man, glaube ich, beim letzten Mal drüber gesprochen. Jakob der Lügner. Autor von Jakob der Lügner und ganz viele tolle Sachen gemacht, der Jurek Becker, eben auch die Drehbücher für Liebling Kreuzberg und so weiter. Ja, also das fand ich sehr spannend und muss sagen, ja, man merkt schon die Eigenheiten eines älteren Herrn, die dann so ein bisschen rauskommen. Er sieht das auch sehr selbstkritisch und fängt eben tatsächlich an, sich so mit 60, 61 mit seinem Zerfall und mit dem Tod zu beschäftigen und Krankheit, und merkt eben, er hatte einen Schlaganfall auch mit 60, glaube ich, oder 59, und merkt eben, dass es langsam bergab ging, und hat sich dann immer gewünscht, er möchte noch 20 Jahre. Das war so sein Wunsch für dieses ausgehende Jahrhundert oder Jahrtausend, dann Ende der 90er, hat gesagt, gib mir noch 20 Jahre, lieber Gott, gib mir noch 20 Jahre. 16 hat er noch bekommen, als er diese Tagebücher geschrieben hat. Ja, das aber nur mal so am Rande. Manfred Krug, Ich bin zu zart für diese Welt, kann ich empfehlen.
Ah, oh, sehr schön.
So, sehr schön. Was haben wir denn sonst noch Schönes? Der Frühling ist da, der Mai ist da. Wir hatten es heute Morgen im Programm, im Radio schon besprochen. Ich habe mich geoutet als Rapsfetischist. Und Micha hat
rausgemacht. Du kannst auch Fetischist nicht sagen.
Fetischist.
Ja, du sagst immer Fetischist, das heißt aber Fetischist.
Fetischist.
Das ist ein Fetisch und kein Fetisch.
Ach, sag immer Fetischist.
Nein, das ist aber ein Fetisch.
Nein,
ein Fetisch. Ein Fetischist.
Die Pommes sind Fetisch.
Rapper. Nee, Rapper, hat er Micha gesagt. Ich bin ein Rapper. Ein Rapsfetischist ist ein Rapper.
Ja. Ja, zum Beispiel.
Finde also, das so toll.
Was machst du? Du fährst nur hin und bewunderst das still? Oder fasst du es auch an?
Wie ein Freak. Ich sehe wirklich von mir, vom Balkon aus, von der Terrasse aus, sehe ich so ins Land hinein, ins weite Land, und sehe, dort ist ein Rapsfeld, dort ist ein Rapsfeld. Und ich fahre dort wirklich am Wochenende, wenn das Wetter passt, wirklich mit dem Fahrrad hin und freue mich, fahre so ein bisschen übers Land und denke, oh, geil. Und ich dachte ja, mich habe ich mal schlau gemacht dazu, ich dachte immer, dass das Raps so eine neuzeitliche Erfindung ist, ja, so Kulturpflanze und ja, weil wir eben hier diesen Biosprit und was weiß ich alles brauchen. Raps ist ja eine Ölpflanze, ja. Und da dachte ich immer, okay, das ist eine Erfindung des 20. Jahrhunderts vielleicht, ja, und so viel Raps wie jetzt gab es vielleicht selbst, als ich Kind war, kann ich mich gar nicht erinnern, dass es großartig Rapsfelder gab, ja. Da würde ich sagen, um mit Loriot zu sprechen, früher war weniger Raps.
Aber das stimmt nicht.
Hat das Rapside zugenommen?
Das hat Rapside zugenommen, nee.
Nee, nicht wirklich. Das wird schon, also keine Ahnung, Indien, China und so weiter, vor 2000 Jahren haben die dort schon im großen Stil Raps angebaut. Also man kannte das schon eben als Ölträger, als Ölpflanze.
Moment, in der Volksrapsrepublik China?
In der Volksrapsrepublik China, genau. Ja, ja. Natürlich, dann hat ja der Raps Einzug in die Musikgeschichte
gefunden,
ja, denk an die vielen Rapsodien und so. Ja, und nee, tatsächlich wurde Raps hier bei uns verbreiteter, also gegeben hat es das wirklich schon immer, also seit hunderten Jahren, aber das hat was zu tun mit den Öllampen. Die Leute hatten ja damals Öllampen, ja, und bis vor 200, 250, 300 Jahren wurden diese Öllampen betrieben mit dem Tran von Walfischen. So. Und dann hat die Menschheit in ihrer unfassbaren Überheblichkeit damals schon geschafft, die Walbestände so zu bedrohen, dass es also immer weniger Wale gab. Also immer weniger Wale wurden gefangen und getötet. Deswegen gab es immer weniger Waltran und deswegen wurde das extrem teuer. Ja, also ein extremer Preisanstieg, so wie gesagt vor 200, 250 Jahren. Und dann haben die sich überlegt, dann probieren wir das mal mit dem Raps aus. Für die Öllampen zum Beispiel. Und das hat funktioniert. Und deswegen wurde dann so um 1800 rum, wurde eben angefangen im großen Stil auch Raps anzubauen.
Ah ja.
Bei uns in der Gegend. Ja. Also durchaus kann man davon ausgehen, der alte Goethe und so, der ist auch schon über Rapsfelder, nicht über, durch Rapsfelder gelaufen und so. Das war auch schon gelb im Mai. vor 200 Jahren.
Also wenn Sie irgendwo an einem Rapsfeld vorbeifahren und dort einen verwirrten Herrn sehen, der im Raps seinen Namen tanzt, dann wissen Sie es, unser André.
Es riecht auch so gut.
Ja.
Und das ist ja auch immer so ein bisschen
stinkt
ein...
Stinkt wie Stinkerkäse.
Ach, das wollte ich gerade fragen.
Das riecht gut.
Das riecht wie dieser hier Stinkerkäse halt, dieser Thüringer Käse.
Nein, da. Doch. Raps ist toll. Raps riecht lecker.
Ja. Ach, guck mal. Interessant, ne? Also der wahre Fetischist mag auch den Geruch von Raps.
Ja, vielleicht ist es auch die Vergänglichkeit und der Verfall. Ja, was? Wir waren ja gerade. Nee, weil nach 2 Wochen ist vorbei. 2, 3 Wochen, dann ist der gelbe Raps grün. Ja. Dann ist er weg. Dann ist er abgeblüht. Und dann hat sich's erledigt.
Also ich finde ja tatsächlich, dann rapst es ihn dahin, ja. Also ich finde tatsächlich von der Farbe her, von weitem angucken, ist das schön, wirklich toll. Aber ich muss jetzt nicht da hinfahren und mich reinlegen.
Nähert euch dem Raps, ich kann es euch auch empfehlen. Ja. Gibt so viele schöne Sachen auf der Welt. Entschuldigt, ich muss jetzt noch mal ein ernsthaftes Thema hier in die Runde werfen. Wir hatten ja jetzt in dieser Woche, wir sind heute im 10., heute ist der 10. Mai. Ja. Wir hatten vorgestern den Tag der Befreiung und gestern in Moskau gefeiert und so bei uns umstritten Fahnenstreit, ob man in Berlin russische oder ukrainische Fahnen zeigen darf, dort in Treptow an dem großen Mahnmal. Dann haben sie erst alle Fahnen verboten, was natürlich auch nicht geht, weil dann die Ukrainer gesagt haben, Mensch, ich könnte keine ukrainischen Fahnen in Berlin verbieten. Naja, aber ich wollte gar nicht darauf hinaus. Wir waren vorgestern bei DM. So, DM-Markt.
Der Bogen ist jetzt spannend.
Sonnencreme, bisschen Sonnencreme gekauft und so, jetzt wo es schöner wird. So, an der Kasse stand vor mir ein Typ, 20 vielleicht, 22, also schon erwachsen, also ein junger Erwachsener. Und der hatte ein leichtes T-Shirt an und hinten aus dem T-Shirt raus kamen so die Flügel des Reichsadlers, hast du gesehen, tätowiert, ja, so tätowiert. Und so über den ganzen Hals ein Datum, 25.04.1943.
Oh.
Und so flankiert dieses Datum vom Reichsadler. Es waren so 3, 4 Leute noch vor uns, bevor das dran war. Ich habe gleich gesagt, lass uns mal googeln, was an diesem Tag war, 25.04. Und tatsächlich, da wurde im Nazi-Deutschland beschlossen, die Verschärfung des Reichsbürgergesetzes. Das heißt, ab diesem 25.04. Durften sich Juden, Mischlinge und Zigeuner nicht länger als deutsche Staatsbürger bezeichnen. Aha. Dieses Datum hatte der sich nur hinten auf den Hals tätowiert, relativ groß. Wie gesagt, mit diesen flankierenden Flügeln des Reichsadlers. Weiter runter konnte ich ja nicht gucken, hatte ja ein T-Shirt an. Und jetzt meine Frage an euch. Das war, wie gesagt, ein Typ, Anfang 20, ein Hemd, also so ganz, ganz dünnes Jüngelchen, also jetzt nicht irgendwie so ein Neonazi mit Stirnacken, ein Kopf kleiner als ich, ja, mit seiner Freundin übrigens, die jetzt völlig normal aussah. Und wir haben dann wirklich kurz überlegt, also vielleicht 3, 4 Minuten Zeit zu überlegen, spricht man diesen Typen jetzt an? Haut man ihm gleich einer auf die Mütze oder was macht man in solchen Situationen? Am Ende haben wir nichts gemacht, einfach still geblieben und hab es einfach nicht fassen können, dass so junge Menschen so viel Dummheit auf sich vereinen. Hm. Hab dann immer noch versucht, vielleicht ist der Opa gestorben an dem Tag.
Ich habe gerade auch gedacht, man hat ja die Hoffnung, dass das irgendwas ganz anderes wäre. Ne?
Ja. Aber es ist schon beängstigend, oder?
Ja, vor allem, wenn es dann auch so, er versteckt es ja nicht komplett, ne?
Nee, also es war schon deutlich sichtbar. Man darf es in der Demokratie, darf man es, ne? In einem demokratischen Rechtsstaat.
Ein Hakenkreuz oder so darfst du dir
ja nicht. Ja, das nicht, aber es ist einfach nur ein Datum.
Naja, es ist
so offensichtlich.
Ja, es gibt natürlich schon so Zahlen, die man ja, also du kannst ja nicht aufs Auto die 88 so draufschreiben, ohne dass mal jemand nachfragt, was soll das denn? Also in dem Fall ja H, also 8er Buchstabe des Alphabets, also H und dann H für Heil Hitler. Ja. Und so gibt es ja einige Ziffern, die als Autokennzeichen zum Beispiel auch nicht mehr rausgegeben werden. Aber direktes Verbot ist dann ja immer noch was anderes. Du kannst ja auch nicht jedes Datum verbieten. Aber
ja, also da haben sie wahrscheinlich so ihre Codes und sagen sich, das Datum. Der weiß bestimmt gar nicht, was das bedeutet.
Weißt du nicht?
Warum hat
sich, dann, das hat sich vielleicht mal rumgesprochen dort in der Szene und dann gesagt, hier, nimmst du den 25.04.43 und tätowierst du erstmal drauf. Wir waren vor einigen Jahren, war ich über Ostern mal in Berchtesgaden. Und kannst du ja, wenn du da den Obersalzberg hochgeht, also das hochgehst, also das ehemalige Führerhauptquartier dort oben mit dem Berghof und so weiter, das gehörte ja bis in die 50er Jahre, also nachdem das dann die Alliierten befreit hatten dort das gesamte Gebiet und dann eben auch besetzt hatten, gehörte das bis in die 50er Jahre hinein noch, weiß nicht, glaube ich, den Alliierten eben, weiß nicht, jetzt England oder USA, Frankreich. Und das wurde also erst irgendwie Mitte der 50er Jahre an den Freistaat Bayern zurückübertragen, dieses gesamte Gelände dort auf dem Obersalzberg. Da gab es also nicht nur den Berghof, der dort für Hitler ausgebaut wurde, gab es ja Kasernen und militärische Anlagen und Bunker und was weiß ich, was es da alles gab. Und die Alliierten hatten damals dem Freistaat Bayern zur Auflage gemacht, nur wenn ihr wirklich alles sprengt, alles platt macht, übergeben wir euch dieses Gelände um den Obersalzberg wieder. Und das wurde dann tatsächlich auch so durchgezogen. Also das heißt, sie haben wirklich alles gesprengt, es musste alles gesprengt werden, dass wirklich nichts mehr übrig ist. Dem ist auch heute so, außer das große Dokumentationszentrum steht dort nichts mehr. Es durfte ein Hotel gebaut werden dort, an der Stelle, wo früher die sogenannte Göring-Villa stand. Dort ist ein Hotel entstanden, ein Kempinski-Hotel. Aber ansonsten erinnert eben, abgesehen von diesem Dokumentationszentrum selbstverständlich, erinnert dort rein baulich nichts mehr an die Nazi-Herrschaft oder eben an dieses Führerhauptquartier dort auf dem Obersalzberg. Und du hast dann eben am Berghof, das wollte ich jetzt erzählen, entschuldigt, dass ich so ausgeschwiffen bin, du siehst noch so ein paar Ruinen, die jetzt nicht so ganz weg sind, so ein paar Steine, wo also wenn du es nicht weißt, also man muss schon viel Fantasie haben, zu sagen, ah, das ist jetzt das Fundament oder ein Teil des Fundaments vom Berghof. Und davor sitzen Typen, in Armeeuniformen, in alten Armeeuniformen, so irgendwelche Lanzeruniformen, mit einem Handwagen und einem Kasten Bier. Also sowas eben zu der Zeit, wo ich da war. Und das sind total nette, freundliche junge Männer gewesen. Drei oder vier junge Männer. Und die sprechen dich an und fragen dich, ob du was wissen willst. Also die engagieren sich dort praktisch als Fremdenführer.
Ja, nein.
Als Fremdenführer. Ja, also ja. Unglaublich, entschuldige, jetzt komme ich gerade auf dieses Wort. Und sind total nett, aber sind natürlich logisch, das springt dir regelrecht entgegen, sind natürlich Neonazis durch und durch, die dort praktisch diesen Berghof bewachen, möchte ich sagen, ja, oder betreuen oder dort, keine Ahnung, rituell sich dort aufhalten, und die geben sich wirklich die Klinke in die Hand. Das ist wohl ganzjährig so. Also natürlich, ich kann das jetzt nicht überprüfen. Ich weiß nicht, ob da jederzeit irgendwelche Typen dort an den Ruinen, an den Fundamenten des Berghofs sitzen, aber jedenfalls war es zu der Zeit so, als wir dort waren, und wir haben dann auch erzählt, ja, das ist ja immer so, wir machen das ganze Jahr über, ne, kommen dann immer Leute, und wenn du Fragen hast, kannst du die fragen.
Was erzählen die denn?
Ich habe nicht gefragt. Ich
wollte mit diesen Leuten.
Keinen geschichtlichen Exkurs, weil die wirklich so aussah. Also es war klar, wo die Reise dahin geht, okay. Was sie dort wollten und wie die angezogen waren und so, diese SA-Kappen und so weiter. Also das war ziemlich eindeutig.
Dürfen die das?
Das ist eben die Frage. Und warum kommt da keiner, nimmt die, und warum steckt man die nicht einfach mal für zwei Jahre irgendwo so in die Nähe von Auschwitz, weißt du, dass man dort in der Nähe irgendwas baut, wo diese Leute hinkommen und dort zwangsweise sich einfach angucken müssen, was dort eigentlich passiert ist in dieser Zeit.
Das werden die sich schon angeguckt haben.
Denkst du? Ist,
ja. Ich befürchte ja.
Ah, schlimm.
Schlimm, ne? Ja, aber das ist Demokratie, ne? Das müssen wir alle aushalten. Aber ich verstehe das auch nicht, dass es auch keine Handhabe gibt, keine Möglichkeit, dass zum Beispiel auch das Tourismusinstitut da vor Ort ist. Das wäre vielleicht auch nicht toll finden, ne? Dass man da keine Platzverweise aussprechen kann oder aus welchem Grund auch immer die vertreibt. Und ich frage mich dann auch immer, naja, Wir drei sehen alle noch irgendwie als Blasskartoffeln so aus, dass die nett zu uns sind und freundlich fragen, möchtest du was wissen? Aber wenn meine Freundin Nadja dabei ist, die etwas dunklere Hautfarbe hat, oder mein Nachbar, der wirklich ganz dunkle Hautfarbe hat, oder wenn sie dann von jemandem erfahren, dass er homosexuell ist oder sonst was, ob die dann noch so nett sind und so nett sagen, ich möchte dir was erzählen, das weiß ich auch nicht. Ne? Eben, das ist schlimm, eben, ganz schlimm.
Ja. Und was ich eben für mich schlimm finde, ist, weil Christine gerade gefragt hat, ob du dann mit denen ins Gespräch kommst oder nicht, so die Zivilcourage, die da eben fehlt. Aber auch bei mir, das gebe ich ehrlich zu. Ne? Also sich dann da so reinzuhängen und zu sagen, hey, das müssen wir jetzt mal ausdiskutieren, und wie kommst du denn zu diesem Datum auf deinem Hals und zum Reichsadler auf deinem Rücken und so?
Was ist denn so erschreckend? Also ich fühle mich dabei auch schlecht. Ich kann euch oder völlig verstehen, dass man auch hinterher hat man ja selbst so ein schlechtes Gewissen, ne? Dass man nichts unternommen, nichts getan hat. Auf der anderen Seite überlege ich mir dann auch immer, der kommt ja nicht aus dem Nichts, der Typ. Also der muss ja Eltern haben, vielleicht ein schlimmes Elternhaus. Okay, dann muss er ja auch Freunde haben oder vielleicht noch irgendwo eine Oma, ein Opa, ein Onkel oder sonst was. Und es ist ja nicht so, dass das keiner von denen mitbekommt und das auch wirklich, also entweder niemand mal was dagegen sagt oder aber alle auch der gleichen Meinung sind. Auch Schulfreunde, es muss auch irgendwie ein Umfeld geben oder in der Straße, dass mal jemand sagt, hör mal, Kevin, weißt du eigentlich, was du da tust?
Das ist ja schon diskriminierend. Ja, aber du hast vollkommen recht. Ja. Irre, wie diese Menschen da scheinbar in einem Vakuum aufgewachsen sind, offensichtlich, ne? Ja. Oder sich in einem Vakuum bewegen oder in einer völlig eigenen Welt.
Aber das Erschreckende.
In einer völlig eigenen Blase.
Ja, aber das Erschreckende finde ich, und zumindest habe ich dieses Gefühl in letzter Zeit, dass es vielleicht regional nochmal quer durch Deutschland stellenweise etwas anders oder so, aber dass das kein Vakuum ist, dass das keine kleinen Blasen sind, sondern dass das immer größer wird und auch immer gesellschaftsfähiger und dass immer mehr Leute sagen, ja, ach komm, also so schlimm war es ja damals dann auch nicht. Also, dass das sich immer so mehr weiter durchsetzt.
Also, aber warum ist das so? Also was
schlimm.
Ich meine, der Staat gibt sich da, also oder ich sag mal, unsere zivilisierte Welt gibt sich ja nun echt Mühe, alle mitzunehmen. Ja, wir haben einen Sozialstaat, wird also niemand wirklich hängen gelassen. Also gut, das ist jetzt vielleicht auch hochtrabend gesagt. niemand wird zurückgelassen.
Ja.
Natürlich gibt es immer Menschen, die durchs Raster fallen. Sicherlich auch in der Erziehung, sicherlich auch bei jungen Menschen, die sich einfach nicht mitgenommen fühlen und die dann vielleicht in so eine Richtung marschieren.
Ich kann es ja auch nicht sagen, ich habe da keine Lösung für, da müssen sich andere und klügere Menschen mit beschäftigen, aber es ist ja schon interessant, dass es eben zumindest schon mal auch regional unterschiedlich ist. Und ja, sicherlich ist da mit dem riesigen Umbruch von der DDR plötzlich in mit der Wiedervereinigung ist da vieles richtig schief gelaufen. Aber ich habe auch den Eindruck, dass natürlich auch über viele Jahre hat man immer gedacht, ach komm, die kriegen das schon irgendwie eingefangen und wir müssen das einfach mal ein bisschen, ja, lass die mal machen, aber dann irgendwann, bloß jetzt nicht hier die große Welle machen, das ist auch schlecht fürs Land und dann kommen keine Investoren und so weiter. Und das fing ja auch mit Biedenkopf und Co. an, dass man das immer so ein bisschen versucht hat, irgendwie kriegen wir das schon eingegrenzt. Und das so vielleicht das nicht ganz klare Kante zeigen und zu sagen, Leute, das geht nicht. Also das überlegt mal, was ihr da gerade tut. Und das kann nicht sein, das ist total menschenverachtend.
Ja, ich muss nicht unterbrechen. Ich würde es nicht auf den Osten beschränken.
Nee, absolut nicht. Nein, so würde ich nicht sagen.
Berchtesgaden liegt ja nun
richtig,
auch nicht in Ostdeutschland. Und die Jungs waren da höchstwahrscheinlicherweise jetzt nicht aus Chemnitz
angekommen. Nein, absolut. Entschuldigung, so möchte ich es auch nicht verstanden wissen. Ja. Aber ja. Es ist ja schon mal, natürlich gibt es auch Neonazis im Ruhrgebiet und so weiter. Aber da spielt wahrscheinlich vieles mit rein. Im Ruhrgebiet sind seit 150 Jahren immer wieder Einwanderer aus den unterschiedlichsten Regionen zusammengekommen. Dass es dann vielleicht, da kannst du als Nazi vielleicht dann auch nicht ganz so groß auftrumpfen, weil du weißt, es gibt viele Polen, es gibt viele Türken, es gibt viele Marokkaner und so weiter. Da kriegst du auch eins auf die Nase, dass man dann in einer anderen Blase vielleicht sich da stärker fühlt. Ich weiß nicht, es spielt wahrscheinlich ganz, ganz vieles zusammen. Ne?
Ja, und Rassismus ist leider ein weltweites Problem. Das ist übrigens, weil wir vorhin bei Helmut Schmidt waren, noch ein Gedanke. Der hatte ja die Theorie entwickelt und steht, beziehungsweise stand damit nicht allein, dass er gesagt hat, zum Beispiel die Eliten in den USA, die sehen praktisch ihre eigene Götterdämmerung langsam, hereinbrechen, einfach wegen des aus ihrer Sicht Problems, dass immer mehr Latinos in die USA kommen, dass immer mehr Latinos in diesem Land leben. Wir reden jetzt aktuell von etwa 50 Millionen Latinos in den USA, die auch schon zweisprachig sind, also Spanisch und Englisch. Und das wird mehr und mehr und mehr und mehr. Und man kann davon ausgehen, dass Mitte des Jahrhunderts, das heißt also in 20, 25 Jahren, sich auch bei den politischen Eliten ganz viel drehen wird. Das heißt also, also die USA wird, so wie es demografisch, also wenn der demografische Prozess jetzt so weitergeht, wie wir das sehen, wird Mitte des Jahrhunderts kein Joe Biden oder kein Donald Trump oder kein weißer alter Mann mehr an die Macht in den USA, an den Hebeln der Macht sitzen, sondern das werden Latinos sein. Und die haben dann wieder ganz andere Interessen und ganz andere Schlagrichtungen, als das eben die weißen Eliten im Moment machen. Und das war die Theorie von Helmut Schmidt. Und wie gesagt, die teilen andere jetzt auch noch, dass deshalb auch so ein Stück weit viele Entscheidungen, die jetzt geopolitisch und globalpolitisch getroffen werden, sich da zum Beispiel eben auch auf diesen extrem unnachgiebigen Krieg in der Ukraine einzulassen, dass der eben auch ein Stück weit darauf zurückzuführen ist, dass diese Eliten wissen, in 20, 30, 40 Jahren sind wir weg vom Fenster und auch unsere Kinder und Enkel werden dann nicht mehr so viel zu melden haben. Deswegen müssen wir gucken, dass wir jetzt die Pfründe im eigenen Land, aber auch weltweit noch so gut wie es geht sichern. Das ist die Theorie, die dahinter steht, die auch Helmut Schmidt geäußert hat. Sehr interessant, aber wie gesagt, wir waren ja gerade beim Thema Rassismus. Das wird ja gerade ausgefochten in den USA. Dass eben die Zahl der Latinos dort immer mehr zunimmt.
Aber das ist interessant, dass diese Angst da ist, ob die Realität dann hinterher wirklich so wäre. Ich meine, wir haben ja kleine Ansätze davon gibt's ja auch in Deutschland. Also Cem Özdemir heißt nicht Josef Schmidt. So, ist in Deutschland aufgewachsen und spricht besser Deutsch als viele biologisch über Generationen Deutsche. Mhm. Ich meine, der macht ja nun auch keine Politik, dass er hier plötzlich den Islam ausrufen würde und ist einer der größten Kritiker der Türkei. Und so geht es Nuripur genauso. Also hier gibt's ja nun wirklich viele auch in zweiter, dritter Generation teilweise. Und wenn man das jetzt auf die USA überträgt, ob dann also jemand, der Latino-Vorfahren hat, ob der dann plötzlich eine ganz andere Politik macht als die, die vielleicht in mehr Generationen in den USA leben und eine etwas andere Hautfarbe vielleicht haben, weiß man ja gar nicht. Aber dass man vielleicht also, eher dieses, ja, dieses Land akzeptiert oder für sich als Heimatland ja wahrnimmt und sowas für das Gemeinwohl tun muss, ne, will. Ja. Also deswegen ist diese Angst vielleicht auch völlig daneben, dass man sagt, ah, jetzt die Latinos rotten sich zusammen und die werden.
Ja, ich glaube, das ist auch gar nicht negativ gemeint, ja, dass sie sich zusammenrotten oder irgendwas Böses, sondern dass eben diese neoliberale und imperiale Ausrichtung, die ja der Westen jetzt zweifellos hat, also auch hat. Ja, wir sind nicht die Einzigen, die das haben. Ne? Das hat China genauso und Russland hat das auch, aber es ist natürlich nicht zu bestreiten, dass der Westen und allen voran die USA natürlich imperiale Interessen haben, die Führungsmacht, die Führungsrolle in der Welt um jeden Preis verteidigen wollen und deswegen eben auch vor schlimmen Kriegen nicht zurückschrecken, dass sich vielleicht diese Struktur, diese Denkstruktur, dieses Denkmuster irgendwann mal ändert und dass eben zum Beispiel Latinos in den USA weniger daran interessiert sind, jetzt die Vormachtstellung in der Welt zu haben und weltweit voranzugehen als die, wir haben es vorhin gesagt, als die Moralprediger von Gottes Gnaden, wie Herr Gauck zum Beispiel, dass das bei denen dann vielleicht nicht so ausgeprägt ist. Ich glaube, das ist eher die Angst. Also gar nicht so negativ, die Latinos wollen das Land übernehmen, sondern die Latinos haben dann einfach andere Interessenslagen als zum Beispiel der weiße Mann, der weiße imperial eingestellte US-Amerikaner.
Da würde man ja, wenn man von außen drauf guckt, sagen, oh ja, Gott sei Dank, das ist ja viel besser vielleicht, was da kommt.
Wäre ne? vielleicht besser.
Ja, aber dass diejenigen, die jetzt, das ist natürlich auch der Machterhalt, ne? Wenn du jahrzehntelang am Ruder bist, obwohl es vielleicht gar nicht gerechtfertigt ist und obwohl das ganze System nicht wirklich fair ist für andere Gruppen, ja, bist du trotzdem darauf bedacht, dann deine Macht zu erhalten. Ah, aber weißt du, da würde ich jetzt gerne Martin Walker fragen oder jemanden, der da sich länger mit beschäftigt hat und mehr Erfahrung hat als
wir. Ja, unbedingt. Haben. Und vielleicht ist es manchmal einfach besser, sich einen Krimi reinzuziehen.
Ja.
Schön gemütlich, ja, und zu sagen, hey, toll. Ich habe jetzt Dörte Hansen entdeckt. Die ist jetzt als Autorin nicht mehr ganz frisch. Die macht so Nordsee-Romane. Dörte Hansen, Altes Land und zur See. Ich habe ehrlich gesagt, jetzt beide Bücher lese ich so ein bisschen parallel. Schmökere immer mal rein. Ja, Manfred Krug habe ich jetzt weggelegt. Und ich finde die Sprache ganz toll. Ja, also auch das ist super. Also das ist jetzt, weißt du, die Geschichten, ja, das sind halt Romangeschichten. Und wenn man gerne an der Nordsee oder überhaupt an der Küste oben ist, an der Ostsee und das mag, dann wird man auch diese Themen mag, diese Bücher magen, mögen, wollte ich sagen. Und ja, sie hat so einen ganz besonderen Schreibstil, so einen ganz poetischen, lyrischen Schreibstil. Es ist auch für mich die sechste Stunde jetzt. Nee, aber das gefällt mir sehr, weil du gerade nochmal bei Mr. Walker warst, kann ich die Dörte Hansen.
Dörte.
Als kleiner Buchtipp.
Ach, schön. So,
Christine, was hast denn du noch beizutragen? Du sitzt hier und amüsierst dich.
Ist der Schweinestall fertig? Die
ganze Zeit über mein Wort glaubst. Ja.
Ja. Und dann wird er immer schneller. Und
ja, dann, genau.
Lasst mal, ihr habt heute so ein bisschen Redewasser getrunken.
Nee, gar nicht.
Alle beide, ne? Ist aber schön.
Was immer hilft, ist Mittagsschlaf.
Ich wollte gerade
sagen, Mittagsschlaf ist wichtig. Und vielleicht noch eine Meldung. Entschuldigt, dass ich bin jetzt einmal im Redeschwall. Die Stadtverwaltung Leipzig. Leipzig, ein verträumtes Städtchen in Sachsen, Stadtverwaltung in Leipzig, da gibt's eine Partei, die heißt Die Partei, ja, also das ist ja diese Satirepartei, die auch in Leipzig, auch im Stadtrat vertreten ist, und die hatten einen Antrag reingereicht, und zwar einen Antrag, dass jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter in der Leipziger Stadtverwaltung, das sind ja hunderte Mitarbeiter, wahrscheinlich tausende sogar, dass denen das Recht auf Mittagsschlaf zusteht.
Das finde ich nicht satirisch, das finde ich sehr gut.
Richtig, so. Und daraufhin hat aber der Verwaltungsdezernent, der Verwaltungsbürgermeister, den gibt's wirklich in Leipzig, hat gesagt, dass er das als Provokation versteht und dass dieser Antrag in ehrabschneidender Weise darauf angelegt sei, das Ansehen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Leipzig zu beschädigen. Und deswegen wurde der Antrag auch abgelehnt.
Aha.
Das ist schade, oder? Dass so an und für sich sinnvolle Dinge einfach sofort zack, pauschal als ehrabschneidend und als Provokation betrachtet werden. Dabei weiß doch jedes Kind inzwischen, dass Mittagsschlaf gesund und wichtig ist.
Ja, vor allem triffst du danach auch bessere Entscheidungen als...
Auch für Beamte.
Ja, natürlich, sogar Beamte. Jetzt ist die Frage, wie dieser Antrag formuliert wurde von der Satirepartei, aber grundsätzlich der Inhalt ist, also finde ich jetzt sehr merkwürdig, dass man das so ablehnt. Ja.
Also ernst jetzt? Meint er das ernst?
Ja, natürlich.
Ich soll ein schriftlich irgendwo formuliertes Recht auf einen Mittagsschlaf kriegen?
Ja. Ist das nicht so bei diesen,
mit der Welt?
In diesen modernen Buden hier, Google und Facebook und wie sie alle heißen, Spotify, so in diesen modernen Unternehmen, in diesen modernen Startups. Gut, Google und Facebook sind jetzt vielleicht keine Startups mehr, aber dass sie richtig auch Schlafräume schon einrichten, so kleine Schlafräume oder Räume mit Tischkicker, Tischfußball.
Aber
und
ihr
so,
wisst schon, dass
oder?
Er auf Arbeit geht und nicht irgendwie Ferien macht?
Ja, aber Regeneration ist
ja du hast aber wichtig. Eine Mittagspause, keine Ahnung, wie lange ist eine halbe Stunde oder so, da kannst du, was du da machst, ist doch wurscht.
Was bist du denn für eine alte weiße Frau?
Ja. Was hat denn das da? Na, aber mal ehrlich, dieses Mimimi und ich will dort noch und ich will Forderungen, haben sie mal alle ganz viel, aber ich meine, wir gehen doch auf Arbeit, irgendjemand muss doch auch an irgendeiner Stelle mal arbeiten.
Ja,
haben
aber
wir das alle vergessen?
Ja, aber wir haben doch jetzt schon Gleitzeiten und Kernzeiten und was weiß ich alles und
das reicht doch.
Ja, aber da dann zu sagen, also es ist doch immer noch bei uns verpönt, dass wenn da plötzlich einer sagt, so, ich mache jetzt mal 15 Minuten die Augen zu, der ist hinterher tausendmal produktiver, der ist viel klarer im Kopf. In Japan ist ja das andere Extrem, dass die das total toll finden, wenn jemand bei der Arbeit zusammenbricht und schläft, also den Tisch auf der Tastatur hat und hinterher Quurz auf der Stirn stehen hat.
Weil und du kriegst auch ein Abzeichen, wenn du nicht wieder aufstehst.
Genau.
Ja, oh, der hat sich totgearbeitet.
Richtig.
Wunderbar.
Das finden die große. Ja. Wenn der da schläft, mitten während der Arbeitszeit, dann ist das ein Zeichen, wie sehr der sich überarbeitet hat, der arme Kerl.
Ja. Also nochmal, Mittagsschlaf ist wirklich gut. Ja, also auch gut als Prophylaxe gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen und so weiter und so fort. Bitte machen. Lasst euch das vom Verwaltungsbürgermeister nicht anders einreden.
Außer wenn ihr gerade Busfahrer seid und mitten auf der Strecke, dann bitte nicht.
Ach, und für die gilt es dann nicht. Ach, naja, aber da merkt das doch jetzt, ne? Ja, also wie wäre es denn, wenn der Herzchirurg plötzlich einen Mittagsschlaf macht?
Ja, aber
oder
der muss
Pilot
natürlich.
Oder der Straßenbahnfahrer oder der Taxifahrer.
Das muss er doch nicht mitten während der Operation machen. Aber wenn der vormittags eine Operation hat und nachmittags eine, dann wäre es, glaube ich, für die Überlebensrate seiner Kundschaft ganz gut, wenn der zwischendurch einen Mittagsschlaf machen würde.
Ja, auch der hat ja eine Mittagspause und geregelte Arbeitszeiten und was er da macht, da kann er ja auch schlafen.
Ja, aber diese halbe Stunde, da bist du doch gerade, hast du da irgendwas in dich hineingeschaut.
Man soll ja aber nicht so lange Mittagsschlaf machen. Wenn man den zu lang macht, dann ist auch
nicht
ja auch gut. Wieder
aber blöd, wie schnell soll der denn reinschlingen? Innerhalb von 3 Minuten alles essen und dann sofort einschlafen und wieder aufwachen und weiterschnippeln?
Gibt's auch, Powernapping gibt's auch.
Ja.
Kennedy zum Beispiel, der hat 45 Minuten, ganz exakt 45 Minuten Mittagsschlaf gemacht und seine Frau und Leute, die ganz dicht an ihm dran waren, wussten zu berichten, dass er geschlafen hat, wie hieß es, wie ein Weltkriegssoldat im Schützengraben. Die waren ja praktisch immer schlaflos und so weiter. Und wenn die eingenickt sind, dann waren die sofort tief und fest eingeschlafen, bis man sie wieder geweckt hat. Und das konnte Kennedy wohl auch. Hat ihm nicht so viel genutzt, ist ja auch nicht alt geworden, aber ich wollte nur sagen, 45 Minuten war, damals haben die Mediziner gesagt, das ist so 45 Minuten.
Ich dachte, man soll kürzer, ich glaube maximal eine halbe Stunde, oder?
Ja, nee, ganz wichtig ist, du darfst nicht eine Stunde, also dreiviertel Stunde geht auch nur so, weil du in diese Tiefschlafphase reinkommst, wo das Gehirn dann wirklich also richtig abgeschaltet ist. Und wenn du da aufwachst, nach einer Stunde, und das ist der Fehler, den viele machen, die sagen, ich kann keinen Mittagsschlaf, ich habe mir ein Stündchen den Wecker gestellt und dann habe ich den ganzen Tag Kopfschmerzen gehabt. Das ist nämlich genau dieses. Wenn du anderthalb Stunden schläfst,
dann ist wieder gut.
Dann ist wieder gut. Dann bist du taufrisch. Richtig. Und wenn du musst nur ganz kurz in diese Schlafphase kommen, reichen manchmal auch wirklich 15, 20 Minuten, dass das Gehirn einmal blümp runterfährt. Und wenn du dann wieder wach bist, dann bist du frisch.
Das also, liebe,
dann arbeiten
liebe,
wir doch alle nur noch Teilzeit und schlafen einfach den Rest des Tages.
Das ist doch auch wieder falsch. Aber tatsächlich, ich kann mir das oftmals so ein bisschen einteilen, dass ich das ganz oft so mache, dass ich mittags so die halbe Stunde hinbekomme. Und anders würde ich nicht durch den Tag kommen. Und vor allem habe dann aber Ich habe auch nicht einen 8-Stunden-Tag, ich arbeite meistens länger und mehr. Und, und dadurch.
Das sagen Sie, der Radiowetterfrosche hat es auch wirklich schwer.
Ist so, ist hallo. Ja.
Das also ist wichtig, liebe Beamtinnen und Beamten in der Stadtverwaltung.
Traut euch weiter zu schlafen.
Macht 1,5 bis 2 Stunden, dann macht ihr nichts verkehrt. Lieber länger Mittagsschlaf als gar nicht.
Das ist allerdings, dieser Satz ist auch sehr wahr, weil in der Zeit, wo man schläft, macht man nicht so viel verkehrt, wie man sonst.
Da macht man nichts falsch. Hier, wir müssen mal langsam zur Frage kommen, weil jetzt die Frage kommt und danach kommt der gespielte Witz. Und ich habe Post von Ariane bekommen.
Ariane ist
unsere Witzlieferantin.
Ja.
Und diese Witze haben ja immer irgendwas mit Elefanten zu tun und Mäusen. Aber vielleicht muss ich ja gar keinen erzählen, weil wenn ich die Frage, die Christine jetzt stellt, richtig beantworte, beziehungsweise der Micha falsch liegt, dann muss ja der Micha einen Witz erzählen.
So, heute wieder was ganz Profanes. Okay. Es geht um Maiglöckchen.
Ja.
Kennt ihr?
Maiglöckchen. Stehen unter Naturschutz.
Stehen unter Naturschutz.
Darf man nicht pflücken.
Also zumindest, wenn sie wild wachsen, wenn du sie in deinem Garten angepflanzt oder angesteckt
hast. Sind giftig, glaube ich.
Genau, sind auch giftig. Hm? Micha hat ja sagen auch Maiglöckchen.
Ich wusste schon so vieles nicht, was der andere gerade wusste.
Okay. War, ich glaube, 14 Giftpflanze des Jahres. Also Maiglöckchen sind wirklich nicht zu unterschätzen.
Ja, da war ich noch ganz jung.
Wunderhübsch anzuschauen.
Ja,
die Frage ist ja, was ist denn das Maiglöckchen für ein Gewächs? Ist das Maiglöckchen ein Spargelgewächs? Ist das Maiglöckchen ein Nachtschattengewächs? Oder ist das Maiglöckchen ein Kreuzblütengewächs?
Also Spargel schließe ich aus, weil es ist ja giftig. Ja, kann man nicht essen. Ach, es gibt zu viel Spargel dieses Jahr. Habt ihr schon?
Nee, noch nicht.
Ach, herrlich, herrlich. Ach, ich liebe Spargel. Ja, also ich schließe Spargel aus. Und würde ich, sag mal...
Ich wäre bei Kreuzblütler irgendwie, aber das ist wahrscheinlich wieder...
Nachtschatten, ja.
Ja, dann siehst du immer, meine erste Ahnung ist ja immer falsch, also was... Ich mach mal Kreuzblütler, okay.
Ich mach Nachtschatten.
Mhm.
Okay, und?
Und das Maiglöckchen ist... ein Spargelgewächs. In der Tat.
Aha.
Maiglöckchen sind Spargelgewächse. Nachtschattengewächse zum Beispiel sind Tomaten.
Ja.
Und Kreuzblütengewächse ist dein Raps.
Ach, Raps, das ist mein Raps.
Ist ein Kreuzblütler.
Ja.
Maiglöckchen gehört rein botanisch zu den Spargelgewächsen.
Ach, schau
mal. Irgendwas ist doch immer.
Ja. Irgendwas immer. So, Christine muss einen Witz erzählen.
So, wer muss jetzt
den Witz? Nee, ich möchte den von Ariane.
Möchtest du den von Ariane?
Ja, komm, erzähl, mach du mal. Ich
muss aber jetzt gucken. Oh, jetzt haben wir schon 2 Mäuse.
Was?
Huch. Und einen Elefanten. Also, warte.
Ariane rüstet auf.
Ich habe mir noch gar nicht durchgelesen. So.
Du bist aber, also diese Wertschätzung, die du hier der Ariane...
Wir machen 3 Mäuse draus. Dann können wir alle mitspielen.
Ja.
So, wir spielen alle mit. Also, ihr seid die 2 Mäuse, ich bin die 1 Maus.
Wer ist der Elefant?
Okay.
So, warte, der Elefant. Also, wir sind 3 Mäuse.
Ja.
Wir haben jetzt hier in unserem Wald, gleich neben dem Rapsfeld, einen Elefanten aufgestöbert.
Mhm.
Ja. Und die 3 Mäuse freuen sich jetzt riesig und sagen, oh, toll, toll. Den braten wir uns.
Oh, toll, toll.
Das ist jetzt euer
Ort, unser. Ja?
Oh, toll, toll. Den braten wir uns.
Hast du das wie den Fleisch gesehen?
Schau, wie groß. Guck mal. Aber der läuft ja verkehrt rum. Der hat den Schwanz an der falschen Ecke.
Wie das wohl schmeckt? Sag mal, haben wir einen Grill, der so groß ist?
Jetzt komme ich als dritte Maus ins Spiel, und sage, okay, dann lauf ich doch gleich mal los in den Wald und hole Feuerholz.
Okay.
Sonst können wir den Elefanten ja nicht braten.
Ja,
mach.
Und ihr seid begeistert.
Ja, toll, mach das. Jo. Wir passen auf, dass er nicht wegläuft.
Ja, genau. Ja, so. Wir halten ihn fest.
Okay, wir halten ihn fest, genau.
Ja. Ich sammle mein Feuerholz.
Ja.
Ich bin jetzt die feuerholzsammelnde Maus. Ja.
Ja.
Jo, und ich komme zurück.
Da bist du ja wieder.
Und was sagt ihr mir? Ihr müsst mir jetzt erklären, dass der Elefant weggelaufen ist.
Ah, wir haben wirklich alles versucht. Also ich hab ihm auch gesagt, er darf nicht. Dass ich das Ordnungsamt rufe und der muss hier stehen bleiben, weil das ist hier eine Elefantenhaltegebotszone.
Ich habe mit aller Kraft ihn festgehalten an seinem Schwanz oder Rüssel oder Bein oder was auch immer das war. Ich hab gehalten, aber hat sich losgerissen.
Ach Mensch, jetzt schwindelt mich doch nicht an. Ihr kaut doch immer noch.
Das ist süß.
Ariane
ist... Ariane? Ja, ich finde, Ariane also macht sich, ja.
Vielen Dank, Ariane. Kann man machen. Ihr kaut ja immer noch. So, das war der gespielte Witz. Irgendwas ist eben immer.
Jetzt habe ich Hunger, danke.
So, dass wir immer zu spät sein müssen, weil wir haben jetzt überzogen.
Ja.
Wir wünschen schöne Woche, schöne Zeit. Und das nächste Mal kommen wir wieder pünktlich.
Das ist ein Vorsatz. Zur nächsten Krönung wäre ich pünktlich. Doch, das kann ich sagen. Ja, genau.
Also, bis dahin.
Tschüss. Bis dahin. Tschüss. Ciao.